NDR Kultur à la carte.
Heute mit Annemarie Stoltenberg und im Studio begrüße ich ganz herzlich Dr. Michael Lehnert. Er ist praktischer Orthopäde, seit 30 Jahren spezialisiert auf Sportmedizin. 2021 erschien ein sehr erfolgreiches Buch von Ihnen, Hände gut, alles gut. Daran knüpft der neue Titel an, Haltung gut, alles gut. Worum geht es da?
Erstmal hallo Frau Stoltenberg, vielen Dank für die Einladung. 21 dachte ich noch, Hände gut, alles gut reicht schon, um gut durchs Leben zu kommen. Und man lernt ja dazu, jetzt wissen wir, Haltung gut, alles gut braucht es. Und wir versuchen die ganze Bandbreite des Körperlichen abzubilden, wie wir uns verbessern können und wie wir eben auch wieder mehr Haltung haben können, also uns gut bewegen können.
Das ist ja eine wirkliche Volkskrankheit. Ich kenne kaum Menschen, zumal nicht in meinem Alter, die nicht über Rückenschmerzen klagen. Und das Fiese an Rückenschmerzen ist ja, dass das Einzige, was wirklich hilft, eigentlich Bewegung ist. So ist jedenfalls meine Lebenserfahrung, was man sich immer in dem Moment, in dem man diese Schmerzen hat, gar nicht vorstellen kann.
Da gebe ich Ihnen völlig recht, aber das Fiese an Rückenschmerzen ist auch, dass nicht immer der Rücken dafür verantwortlich ist, sondern es können auch Rückenschmerzen entstehen und die Ursache liegt ganz woanders. Und das muss man auch für sich vergegenwärtigen. Und dann ist es nicht nur mit der Bewegung getan, sondern Bewegung steht ja stellvertretend auch für Muskelaufbau, für Kräftigung, für Stärkung. Und damit können wir natürlich einiges bewegen, aber wir müssen es machen, wenn es noch nicht wehtut. Und das ist auch ein bisschen das Ziel des Buches, eben in der Prophylaxe zu arbeiten.
Prophylaxe heißt wissen, wodurch Schmerzen entstehen. Sie haben zum Beispiel ein Kapitel, von dem Sie sagen, dass es nur selten angesprochen und berücksichtigt wird. Ein ganzes Kapitel handelt vom Zwerchfell. Das Zwerchfell ist ja auch so ein Humormuskel. Eigentlich ist das Zwerchfell für gute Laune zuständig, dachte ich immer. Für gute Laune und Schluck auf.
Absolut, oder für Seitenstechen im Sport. Aber natürlich, das Zwerchfell ist mitverantwortlich, dass wir lachen. Insofern resultiert wieder der Begriff Lachen ist gesund natürlich auch daraus. Das Zwerchfell ist vor allem ein Muskel. Viele wissen ja gar nicht, dass es ein Muskel ist. Und insofern gehört es auch irgendwie in die Orthopädie und auch in die Sportmedizin. Und das Zwerchfell ist die Barriere zwischen dem Brustkorb und dem Bauch. Das heißt, alles, was aus dem Brustkorb oder aus der oberen Sphäre des Körpers nach unten will, muss durchs Zwerchfell durch. Und wenn man sich vorstellt, dass doch verspannte Muskeln Nerven drücken können, verspannte Muskeln können sogar Gelenke blockieren, so kann auch ein verspannter Zwerchfellmuskel die Speiseröhre vielleicht verengen oder den Lymphabfluss stören, bis hin zur Durchblutungsstörung führen. Und insofern spielt dieses Zwerchfell eine unglaublich wichtige Rolle und wir müssen dafür sorgen, dass es locker bleibt. Und es ist nicht locker, weil wir nämlich ganz oft nicht gut atmen.
Nicht gut atmen oder auch den Bauch einziehen?
Genau, wir unterscheiden ja diese Bauchatmung von der Brustkorbatmung und darin unterscheidet sich auch wieder das Zwerchfell. Ne? Wenn wir den Bauch so einziehen, dann kann es sich auch nicht ausdehnen, das Zwerchfell. Also wir tun viel dafür, dass es dem Zwerchfell im täglichen Leben eigentlich nicht so gut geht, aber wir müssen es erstmal kennenlernen, um zu verstehen, dass wir auch etwas Gutes fürs Zwerchfell machen können.
Und abergläubische Menschen sind überzeugt davon, wenn sie Schluck auf haben, dass dann jemand an sie denkt. Wir denken jetzt zunächst mal daran, dass Sie sich auch Musik gewünscht haben. Sie haben sich etwas gewünscht von Frédéric Chopin, das Nocturne S-Dur Opus 9 Nummer 2. Und wir hören das jetzt mit Claudio Arrau.
Thank you.
Dr. Michael Lehner zu Gast hier bei NDR Kultur à la carte. Sie haben sich dieses Nocturne gewünscht. Verbinden Sie Erinnerungen an dieses Musikstück?
Ja, klar. Ich war mal auf Mallorca in Valldemossa und habe ein kleines Büchlein gelesen über die Zeit von Chopin auf Mallorca. Und seitdem habe ich immer wieder die Nocturne gehört auf Mallorca und habe festgestellt, dass ich mich gut konzentrieren kann und tolle Ideen immer hatte. Das hat mich irgendwie so zur Ruhe gebracht und deswegen erinnere ich mich sehr gerne daran.
Das war ja auch ein Liebespaar da auf Mallorca, Georges Sand und Chopin. Ein anderes Liebespaar, John Lennon und Yoko Ono. Kennen Sie die Geschichte, wie Yoko Ono das Herz von John Lennon erobert hat?
Nein, das kenne ich nicht. Aber es ist witzig, dass Sie es sagen, weil in Berlin ist ja gerade im Gropiusbau eine Ausstellung wieder von Yoko Ono. Und das interessiert mich sehr. Ja, erzählen Sie bitte.
Sie hat ihn angeguckt und hat nur ein Wort gesagt. Sie hat gesagt, atme. Und da war es um ihn geschehen. Über Atmung und Rücken haben wir eben schon kurz gesprochen, ja, als es um das Zwerchfell ging. Und dann fand ich an Ihrem Buch ganz überraschend, dass Sie da das Handy kritisieren als Feind eines schmerzfreien, gesunden Rückens. Sie sagen auch, eigentlich ist das Handy zu schwer. Mhm. Das nimmt man ja gar nicht so wahr, diesen alltäglichen Gegenstand, den wir unentwegt bei uns führen, das Handy. Warum, glauben Sie, ist das Handy oder wissen, warum das Handy schädlich sein kann für den Rücken?
Also das Handy ist in zweierlei Hinsicht zu schwer. Einmal für die Hand selber. Es wiegt fast 300 Gramm, wenn man noch so eine Hülle dazu addiert. Und das Zweite ist, wir halten das Handy immer ein bisschen vor uns, sodass wir gezwungen sind, den Kopf nach unten zu neigen. Und das durchschnittliche Kopfgewicht eines erwachsenen Menschen beträgt zwischen 4,5 und 5 Kilo. Das heißt, das muss der Nacken tragen, die Halsmuskulatur. Und wenn wir aber nur 15 Grad unseren Kopf nach vorne senken, einfach eine physikalische Formel, dann wächst die Belastung der Nackenmuskulatur auf 12 Kilogramm an. Das heißt, von 5 auf 12, wir müssen also 7 Kilo mehr halten. Und das ist natürlich eine erhebliche Belastung, die letztlich durch das Handy kommt, weil wir nach unten schauen müssen. Denn wenn wir mal die Hand in Augenhöhe halten, schon ohne Handy, dann müssen wir mal probieren, wie lange schaffen wir das so frei haltend. Das ist anstrengend, weil der Arm ja auch schon was wiegt. Und jetzt kommt noch das Handy dazu und wir werden es niemals schaffen, das immer in einem optimalen Blickfeld zu haben, dieses Handy. Und daraus resultiert dann eben dieser Handynacken. Das ist mittlerweile ja schon so ein fester Terminus geworden, wo sogar manchmal die Patienten schon kommen mit dieser Diagnose und sagen, ich glaube, ich habe einen Handynacken.
Und was empfehlen Sie gegen Handynacken?
Naja, insgesamt, also wenn der Handynacken schon da ist, muss man ihn behandeln. Dann gibt es die üblichen Behandlungen, die man so kennt für die Muskulatur. Aber um es gar nicht dazu kommen zu lassen, empfehlen wir natürlich, das Handy irgendwie auch anders zu benutzen, ne? Also auch auf dem Tisch abzulegen, es nicht immer sitzend mit geneigtem Kopf nach vorne zu halten und vor allem prophylaktische Stärkung der Nackenmuskulatur. Und das geht ganz einfach. Wir müssen uns einfach nur an die Wand stellen und isometrisch mit dem Hinterkopf gegen die Wand drücken. 6 Sekunden reicht schon, um diesen Muskel zu stärken.
Also die Wirbelsäule und den Kopf?
Genau,
oder?
Wirbelsäule und Kopf. Wir stehen ganz dicht an der Wand, Fersen hinten an der Scheuerleiste. Und dann drücken wir 6 Sekunden nach hinten, machen eine Pause, machen das wieder. Und das stärkt schon wirklich diese Nackenmuskulatur.
Könnte man zum Beispiel machen, während man NDR Kultur à la carte hört?
Beispielsweise. Dort kann man auch zum Beispiel einfach mal den Kopf in den Nacken legen und gen Himmel schauen. Das sollte man am Anfang sogar im Sitzen machen, denn man glaubt nicht, wie vielen es dabei schwindelig wird, weil das gar keine gewöhnte Belastung mehr ist.
Sitzen am Computer ist natürlich auch ein Thema. Sie haben in Ihrem Buch Übungen, die man auch sitzend machen kann oder eben diese Übungen im Stehen. Was sollte man beim Sitzen am Computer beachten? Wo der Bildschirm zum Beispiel steht, ob er angekippt ist oder gerade?
Ja, also absolut. Man sagt natürlich immer, der Bildschirm sollte möglichst frontal vor einem stehen und die obere Bildschirmkante sollte so ungefähr in Augenhöhe sein. Dann hat man so ein gutes Blickfeld. Ich propagiere aber auch ein bisschen, die Position immer wieder zu verändern. Also es ist auch gar nicht schlimm, wenn der mal eine halbe Stunde rechts steht, ein bisschen mehr oder nach links steht. Und vor allem müssen wir unsere Sitzposition verändern. Jetzt sagt jeder, naja, ich kann ja da nicht auf dem Petsi-Ball, auf so einem Gymnastikball ständig rumhopsen. Aber es reicht ja schon, wenn man sich auf dem Stuhl mal nach vorne an die Kante setzt. Was passiert dadurch? Das Becken kippt ein bisschen. Wenn das Becken nach vorne kippt, wird automatisch die Wirbelsäule gerader. Und wenn wir viel am Computer oder am Schreibtisch sitzen, lass uns immer mal die Bewegung in die Gegenrichtung machen. Das heißt, wenn die Schulter den ganzen Tag nach vorne geht, dann müssen wir sie bewusst nach hinten ziehen. Wir können unsere Hände hinter der Stuhllehne zusammenführen, dann werden wir schon wieder geöffnet. Und das alles hilft wirklich, diese Beschwerden zu lindern oder gar nicht erst aufkommen zu lassen.
Also wichtige Regeln, nicht zu viele Dinge des Alltags immer gleich machen, genau, sondern nicht, variieren.
Richtig. Und das zunehmende digitale Zeitalter führt ja dazu, dass wir nicht mal mehr den Druckergang haben. Das heißt, früher sind wir ja wenigstens noch aufgestanden und sind vielleicht zum Drucker gegangen, um ein Stück Papier wieder zu holen oder was Ausgedrucktes zu holen. Das fällt ja heute auch noch weg. Aber es muss nicht wegfallen, weil genau diesen Gang kann man ja machen, um zum Beispiel sich zu strecken oder mal die Arme über den Kopf zu führen, die Oberarme Richtung Ohren. Das sind alles so Kleinigkeiten. Und am Ende, wenn man das regelmäßig macht, machen die drei anderen im Büro das auch sicher mit.
Und sind das Dinge, die man eine bestimmte Zeit lang machen muss oder so, wie Sie es jetzt beschreiben, einfach nur mal eben schnell zwischendurch ein paar Minuten?
Ich empfehle immer, dass man das dreimal hintereinander macht und eine Wiederholungsanzahl zwischen 5 und 7 macht. Also wenn man jetzt die Arme gen Himmel reckt, dann macht man das 5-mal, man macht mal ein Päuschen und macht das dann noch 2-mal. Das sollte man sich auch so vornehmen, weil sonst hat man keine Kontrolle darüber, habe ich jetzt wirklich was getan oder nicht.
Ich finde, bei den Übungen, die man machen soll, meistens nimmt man ja so Einheiten von einer halben Stunde oder vielleicht auch dreiviertel Stunde oder Stunde. Was ich daran etwas mühsam finde, ist, dass es so unendlich langweilig ist. Jackie Kennedy soll kurz vor ihrem Tod gesagt haben, und dafür habe ich jetzt mein Leben lang andauernd Sit-Ups gemacht, dass ich jetzt...
Ja. Und das im Übrigen bin ich ein Gegner davon. Also den Betroffenen oder auch in der Prophylaxe von einer halben Stunde schon anzukommen oder sogar von einer Stunde, das können sie völlig vergessen. Das macht ja keiner. Das machen vielleicht Ambitionierte und welche, die das schon regelmäßig machen. Nein, wir fangen mit 5 Minuten an. Lass doch aus den 5 Minuten mal 7 Minuten werden. Und man merkt, wie es einem gut tut und Spaß hat. Und dann wären es vielleicht 10 Minuten. Genau solche Programme sind über einen QR-Code im Buch. Und das kann man sich bei YouTube anschauen. Und das sind kurze Programme, die für den Schreibtischtätigen oder auch für die jungen Leute, die an einer Gamebox spielen, also die sogenannten E-Sports betreiben. Genau dafür ist das gedacht. Weil wenn sie damit 30 Minuten kommen, fängt keiner an.
Da haben wir nun so viele schöne Maschinen, um nicht hart körperlich arbeiten zu müssen. Geschirrspüler, Waschmaschine, um dann am Ende das durch sportliche Übungen ausgleichen zu müssen, dass wir zu viel sitzen und zu wenig bewegen. Also der Steinzeitmensch in uns, der möchte einfach bewegt werden. Er möchte auch wandern gerne.
Absolut. Wir sind ja auch immer noch sehr nah an der Steinzeit, also unser Körper. Und das ist ja auch so.
Die Seele fürchte ich auch.
Ja, total. Das ist ja auch so eine These, die ich so ein bisschen aufgestellt habe, etwas provokativ, dass ich sage, unser Körper wäre für das Leben im Wald oder in der Wildnis immer noch geeignet. Wir kämen immer noch damit zurecht. Wir müssten 2, 3 Dinge natürlich erlernen. Aber die reine Körperlichkeit, die haben wir dafür. Und die haben wir eher, als am Schreibtisch zu sitzen.
Sie haben sich Musik gewünscht für unsere Sendung. Und zwar haben Sie sich gewünscht O mio bambino caro aus der Oper Gianni Schicchi von Giacomo Puccini. Verknüpfen Sie mit dieser Arie von Maria Callas etwas Bestimmtes?
Ja, absolut. Ich verknüpfe damit extreme Gänsehaut und eigentlich den Wunsch, dass es zu meiner Beerdigung gespielt wird.
Ui, also in weite, weite Ferne gerückt. O mio bambino caro. Dr. Michael Lehnert ist heute zu Gast bei NDR Kultur à la carte. Sie haben eben ein Stichwort gegeben, langes Leben. Und auf ein langes Leben müssen wir unsere Körper vorbereiten, denn anders als Steinzeitmenschen werden wir ja erwartungsgemäß sehr, sehr alt. Und manche Körperteile, da hat man den Eindruck, die sind nicht dafür ausgerichtet. Ich kenne ganz viele Menschen, die das haben, was man Frozen Shoulder nennt. Dafür haben sie auch ein ganzes Kapitel geschrieben in ihrem Buch Haltung gut, alles gut. Was bedeutet Frozen Shoulder?
Frozen Shoulder bedeutet im Grunde ganz genau das, was man übersetzt eigentlich vermutet, nämlich die eingefrorene Schulter. Und wenn was eingefroren ist, bewegt es sich nicht mehr oder es ist steinhart. Und das kann mit der Schulter passieren. Die Schulter ist ja so ein tolles Gelenk, was alles kann. Es kann sich eigentlich in alle Bewegungsachsen bewegen und wir haben ein riesiges Bewegungsausmaß. Aber die Schulter ist auch ein Gelenk, was ganz schnell verkleben kann. Und ich vergleiche gerne die Hülle des Gelenkes, was wir ja Kapsel bezeichnen, wie so ein Blasebalg der Ziehharmonika oder des Akkordeons. Wenn wir es lange nicht bewegen, kriegen wir es nicht mehr so gut auseinander. Das heißt, diese Fältelung, die ja sein muss, weil wir sonst nicht so groß bewegen können, die verklebt miteinander. Und das führt oft dazu, dass wir es nicht mehr gut bewegen können, Schmerzen entwickeln, Entzündungen der Schulter. Und dann haben wir wirklich eine fast gelähmte Schulter. Wir können die nicht mehr schmerzfrei zur Seite heben, schon gar nicht über den Kopf. Warum passiert das? Weil wir im täglichen Leben leider Gottes das gesamte Bewegungsausmaß der Schulter gar nicht mehr nutzen und nicht mehr nutzen müssen. Früher, und das ist so ein schönes Beispiel auch aus der Klinik, als ich gelernt habe, da haben wir oft den Patienten empfohlen, sie sollen für die Schulterbeweglichkeit Wäsche aufhängen, nämlich über Kopf.
Das also heißt nicht in Trockner stopfen, sondern aufhängen.
Genau,
auf
dem Dachboden hängt die Wäscheleine in aller Regel über Kopf, damit das lange Laken nicht auf dem Boden schleift. Heute werfen wir das runter in den Wäschetrockner, wie Sie schon gesagt haben. Da müssen wir nicht die Schulter über Kopf heben. Das heißt, wir müssen Bewegungen auch wieder in diese Richtung machen, wo wir sie können. Denn das schafft die Schulter sonst nicht alleine. Und demzufolge geht die Muskulatur zurück. Und da können wir unglaublich viel machen. Auch selber testen, wie gut beweglich ist eigentlich meine Schulter noch. Wir stellen uns wieder an die Wand. Erst haben wir mit dem Kopf die Nackenmuskulatur gestärkt. Dann stellen wir uns an die Wand, heben die Arme 90 Grad in der Schulter und schauen mal, ob unsere Handrücken überhaupt die Wand berühren können.
Und die Ellbogen währenddessen.
Richtig,
ne? Unterarme. Obwohl zwei Menschen, an die ich gerade gedacht habe mit der Frozen Shoulder, von denen weiß ich, dass die wahnsinnig viel schwimmen. Jeden Tag 1000 Meter. Also da kann es ja nicht mangelnde Bewegung sein. Oder ist es eine zu einseitige Bewegung manchmal? Oder, das wäre dann die Frage, die sich daran anschließt, kann es auch zu viel Sport sein?
Es kann auch zu viel Sport sein. Man muss natürlich auch ein bisschen überlegen, welchen Schwimmstil die beiden, an die sie denken, machen. Also fürs Kraulschwimmen braucht man schon eine gut bewegliche Schulter, fürs Brustschwimmen nicht so unbedingt. Aber der Muskelmantel der Schulter, der kann auf der einen Seite gekräftigt werden, auf der anderen Seite ist er aber von Hause aus recht schlecht durchblutet, das heißt auch schlecht ernährt. Das heißt, so ein Muskelmantel kann eben auch Schaden nehmen durch zu viel Sport, weil dadurch eben wiederum die Muskulatur und diese Sehnenplatte zu sehr gefordert wird. Und dann kann es Einrisse geben und dann bekommen solche Leute zum Beispiel so eine Frozen Shoulder fast über Nacht. Das ist ganz oft so, dass die morgens aufstehen und plötzlich schmerzt die Schulter so stark und sie tut so weh, dass wir sie nicht mehr bewegen können. Und wir wissen eigentlich dann nicht, warum. Wenn wir aber danach forschen, wissen wir, es ist irgendeine Abnutzungsgeschichte dahinter.
Abnutzung kann es ja auch sein, wenn es um das sogenannte Läuferknie geht. Mir hat mal jemand gesagt, vor der Erfindung des federnden Turnschuhs wäre dieses Joggen, was die Menschen heute so viel machen, gar nicht möglich gewesen. Früher in den alten Turnschuhen, Waldlauf hieß das ja noch, das hat dann den ganzen Körper so erschüttert, das konnte man gar nicht so lange und so viel machen wie heute mit diesen federnden Turnschuhen.
Ich glaube, dass die federnden Turnschuhe schon dazu beitragen, dass der Kreis derer, die es machen, größer wird. Weil natürlich früher gab es auch schon Marathonlauf. Und wenn man sich jetzt nach Afrika orientiert, laufen viele ja sogar barfuß längere Strecken. Natürlich sind die das möglicherweise anders gewöhnt als wir hier im Norden Europas. Aber es ist wirklich so, dass die Gelenke ein bisschen Federung brauchen. Also die müssen abgepuffert sein. Und es gibt immer diese drei Gruppen der Menschen. Die einen haben von Hause aus einen optimalen biomechanischen Zustand ihres Körpers. Das heißt, die haben optimal gerade Beine und alles passt gut zusammen. Die sind dadurch auch besonders schnell, können auch wahrscheinlich mit den früheren Turnschuhen ewig lange laufen. Dann gibt es welche, die haben von Hause aus angeboren schon eine leichte Fehlstellung. Die sind natürlich darauf angewiesen, dass irgendwas korrigiert wird oder vielleicht abgefedert wird. Und dann gibt es die dritte Gruppe, bei denen kommt alles zusammen und die übertreiben es aber noch in der Leistung, die sie vollbringen wollen. Und da brauche ich dreimal gepolsterte Schuhe natürlich. Es gibt ja Menschen, die machen 100 Kilometer Läufe und solche Geschichten. Da stellt man sich am Ende schon die Frage, ist das wirklich gesund?
Schulter und Knie, das sind zwei hoch komplizierte Gelenke auch. Wie ist das für Sie als Orthopäde? Sind das Operationen, wo man selber als derjenige, der es reparieren soll, wenn es schwer beschädigt ist, was Ihnen Respekt abnötigt?
Ich glaube ja, dass man immer vor jeder Operation Respekt haben muss, weil es ein Riesenprivileg ist, was der Patient einem einräumt, überhaupt in ihn hineinzuschneiden. Aber es ist sicherlich so, dass die Gelenke, die so kompliziert aufgebaut sind, auch komplizierte Haltemechanismen haben, das ist immer eine Herausforderung. Und da muss man auch ehrlicherweise immer wieder von vornherein auch den Betroffenen, also den Patienten sagen, wir können dir nicht garantieren, dass das genau so wird, wie du das von früher erlebt oder kennengelernt hast. Denn es gibt auch nach den besten Operationen Narbenbildungen und eine Narbe ist nicht so elastisch wie das Originalgewebe. Und man sollte da tunlichst dran denken, dass der Patient mit seiner Erwartungshaltung ein bisschen gedämpft wird.
Läuferknie, das haben wir ja eben nur so gestreift. Was bedeutet Läuferknie? Ich denke mal, anders als Rückenprobleme heißt es beim Läuferknie doch eher Schonung. Oder ist es da auch so, dass man dann weitermachen muss und es in Bewegung halten muss?
Es ist tatsächlich so, wenn das Läuferknie erstmal aufgetreten ist, braucht man Schonung. Man muss eine Pause machen und muss vor allem sich darum kümmern, zu schauen, warum habe ich das eigentlich bekommen? Also liegt eine Fehlhaltung vor, liegt eine Fehlbelastung vor, liegt es vielleicht gar nicht am Knie, sondern an meinen Füßen? Also habe ich eine Fußfehlstellung, die Belastung anders macht? Hat es irgendwas mit meiner Muskulatur zu tun, ne? Wenn so eine muskuläre Dysbalance da ist, das bedeutet, wenn bestimmte Gruppen der Muskulatur zu hohe Spannung hat und die anderen vielleicht nicht kräftig genug sind, dann werde ich zwangsläufig in eine Fehlhaltung gezogen. Und das muss man in dieser Phase rausfinden und versuchen zu korrigieren. Und das Schöne ist, in dem Moment, wo ich verletzt bin, habe ich auch immer Zeit, mich um meine Defizite zu kümmern. Das ist immer unser Motivationssatz natürlich für die Sportler, Breitensportler, Leistungssportler, ganz egal. Ich muss halt schauen, ob ich dann Muskeln stärken kann, die vielleicht vorher zu schwach waren oder dass ich mich besser dehnen kann. Aber das ist ja schon, wenn es eigentlich aufgetreten ist. Eigentlich möchten wir ja vorher dahin kommen. Ich empfehle ja den Menschen, das Läuferknie vielleicht gar nicht entstehen zu lassen, indem man nämlich vorher mal in den Spiegel guckt, einfach ohne Arzt schon, einfach mal schaut, wie sieht meine Beinachse aus. Auch das ist im Buch so kleine Hilfsmittel, dass ich auf dem Foto so Linien, Hilfslinien einmalen kann, um mal zu sehen, habe ich ein X-Bein, habe ich ein O-Bein. Und mein Credo ist ja, ich muss nicht zwangsläufig Patient sein, um zum Arzt zu gehen. Ich kann da auch mal hingehen und mich eigentlich noch gar nicht als Patient fühlen und mal fragen, schau mal, mir ist das aufgefallen. Ist das schlecht, weil ich will demnächst 10 Kilometer laufen?
Und was empfehlen Sie, wenn tatsächlich Schmerzen im Knie auftreten und man selber nicht so damit zurechtkommt? Es gibt ja auch viele, die darauf zählen, dass es sowas gibt wie Physiotherapie oder Osteopathen leisten auch etliches.
Absolut. Also das ist ja auch heutzutage schon fast möglich bei uns in Deutschland, dass man auch mal erst zum Physiotherapeuten geht oder sogar zum Osteopathen und nachschaut, gibt es denn irgendwelche Dysbalancen? Also kann der mir helfen? Häufig ist es aber so, dass die richtig guten Physiotherapeuten zwar für sich eine Diagnose stellen und auch eine sehr gute Untersuchung machen, die dann aber sagen, pass mal auf, Bevor ich aber Hand anlege, möchte ich mir von dem Arzt, vom Facharzt, die Sicherheit geben lassen, ich kann auch nichts verkehrt machen in der Behandlung bei dir. Und dann braucht es vielleicht auch mal ein diagnostisches Hilfsmittel wie eine Ultraschalluntersuchung oder im Ernstfall auch mal ein MRT, also diese Kernspintomographie, wo wir eben Weichteile und Knochen sehen. Das ist eigentlich so der richtige Weg. Man sollte sicherlich auch vielleicht mal versuchen, selber ein bisschen was zu machen mit Salben, Kühlen, Pause. Aber das sollte man jetzt auch nicht über Wochen machen.
Apropos Knie, Sie haben auch Kniebeugen empfohlen in Ihrem Buch und Sie haben da so eine Liste, wie viel Kniebeugen man in welchem Alter schaffen soll. Ich habe das sofort ausprobiert und da kann man kleine Erfolgserlebnisse einheimsen bei der Lektüre. Ich konnte sehr viel mehr Kniebeugen schaffen, als in meinem Alter von Ihnen vorgesehen war.
Ja, wunderbar. Das spricht für Sie. Das zeigt ja, dass vielleicht das biologische Alter...
Na, man muss auch seinem Publikum manchmal schmeicheln und ihm Erfolg Erlebnisse
ja,
verschaffen,
so.
Denke ich. Frühgymnastik ist sicherlich gut. Sie haben sich gewünscht von David Garrett. Das hören wir jetzt zunächst mal, bevor wir auf die Frühgymnastik kommen. Wake me up.
Thank you.
Das war nicht Wake Me Up, sondern das war ein Tango von Astor Piazzolla, der Zigane-Tango. Dr. Michael Lehnert, Tanzen ist sicherlich eine ganz hervorragende Art, sich zu bewegen. Ich finde auch beim Tanzen ist so vielerlei. Also erstens bewegt man sich freudiger und freiwilliger, wenn Musik dazu kommt. Und dann habe ich immer das Gefühl, wenn ich auch Menschen tanzen sehe, dass sie etwas zeigen von sich, was sie im normalen Leben gar nicht zeigen. Etwas, das lebendiger ist und fröhlicher, als sie das im Alltag haben. Musik und Bewegung, gehört das für Sie zusammen?
Nicht immer. Das würde ja dem widersprechen, dass man jetzt in der Philharmonie sich auch bewegen müsste, wenn man das Konzert hört. Aber Musik unterstützt die Bewegung ganz oft und sie macht sie einfacher. Und die Menschen, die das machen und zum Beispiel mit dem Tanzen, nutzen ja die Musik, um ihren Bewegungen Ausdruck zu verleihen und überhaupt in die Bewegung zu kommen. Und das ist ja auch so, dass sehr viele auch eben einfach mit AirPods oder mit Kopfhörern eben auch ihren Sport ausüben. Ich finde das schon sehr wichtig, weil das nimmt vielleicht der einen oder anderen Bewegung auch die Eintönigkeit. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Und das Tanzen halte ich auch für sehr wichtig. Ich habe vor kurzem allerdings einen Song gehört. Ich weiß leider nicht, wie er heißt. Dort war eine Textzeile: Ich habe seit langem mal wieder getanzt, wie ich sonst nur alleine mache. Also viele tanzen so ausgelassen, wie Sie es gerade beschrieben haben, oftmals aber nur für sich. Und sie können es leider nicht in der Öffentlichkeit zeigen. Und das ist wieder ein Öffentlichkeitsproblem, weil viele Menschen diesen Menschen wieder mit etwas Ressentiments gegenüberstehen und sich sagen, was macht der oder was macht die da eigentlich? Kann die sich nicht zurückhalten? Nee, die hat Freude. Die bringt es zum Ausdruck.
Tja, oft muss man sich einfach unabhängig machen.
Absolut.
Vor dem vorhergesagten Urteil durch andere.
Ja, aber das ist immer schwerer in der heutigen Zeit,
ja, glaube ich. Ja, das stimmt, glaube ich. Wir sprechen ja hier über Hobbytanz. Ich habe häufig schon gehört, dass Profitänzer, besonders der Spitzentanz, manchmal etwas erleiden, was man Ermüdungsbruch nennt. Und Ermüdungsbruch, habe ich in Ihrem Buch gelernt, kann man auch bekommen durch falsche Schuhe.
Ja, absolut. Also wir haben, also der häufigste Ermüdungsbruch, den man auch unter dem Begriff Marschfraktur kennt, ist im Mittelfußbereich. Also wir haben so Mittelfußknochen und die sind natürlich davon abhängig, dass die stabil und gut belastet werden von der Fußform. Und wenn wir einen sogenannten Spreizfuß haben, also wo sich alles etwas absenkt, das Längsgewölbe, das Quergewölbe, dann werden diese Knochen plötzlich falsch belastet. Und dann kann es dazu kommen, wie so ein Ast, auf den man irgendwo mal tritt und man merkt, der knickt so ab, weil er eben einfach einen schlechten Hebel hat. Und das ist dann oft so ein Ermüdungsbruch, der im Knochen gelegen ist. Da stehen die Knochen nicht weit auseinander, sondern es ist mehr so ein Haarriss, wie so ein Riss in einer Kaffeetasse. Aber es ist eine Instabilität und es tut weh. Und auch das kann man im Vorfeld vielleicht herausfinden, wenn man jetzt beschließt, läuferisch tätig zu sein oder lange Wanderungen zu machen. Man macht einfach mal seine Füße ein bisschen nass, tritt auf das Handtuch und schaut sich an, wo sind denn die nassen Flecken? Und wenn das so ein breiter Flatschen ist, dann kann der Fuß keine gute Form haben, die für die Belastung geeignet ist.
Und empfehlen Sie dann Einlagen?
Ja. Ja, also zweierlei. Ne? Das ist auf der einen Seite, die Einlage ist oft was Passives, was nur unterstützt. Manchmal muss das so sein. Aber vor allem empfiehlt man auch die Stärkung der Fußmuskulatur. Was ja viele Menschen nicht wissen, ist, die Füße, genau wie die Hände, haben direkt dort, also wo die Füße und Hände sind, da sind Muskeln, kleinste Muskeln. Und die stabilisieren unseren Fuß. Und wenn man die kräftigt, kann man auch sehr viel wieder nachformen und so einen Fuß auf Belastung vorbereiten.
Ja, Füße trainieren, finde ich, wird vernachlässigt in der modernen Gesellschaft. Ich habe das Gefühl, bei manchen Menschen sind die Wege im Flughafen die letzten Wanderstrecken, die sie sich noch zumuten. Für alles andere werden fahrbare Untersätze benutzt. Wir wandern zu wenig wahrscheinlich. Einfach zum Einkaufen zu Fuß gehen, eine längere Strecke, das vergessen manche Menschen, dass man auf dem Ende des Körpers, das, was man Füße nennt, dass man sich mit diesen Füßen irgendwo hin bewegen kann.
Ja, das wird ja auch dadurch propagiert, dass man immer so sagt, 10.000 Schritte am Tag sollte man möglichst machen, ne? Und das wird völlig vergessen und für
es
viele.
Es muss gar nicht immer laufen sein. Es kann einfach auch gehen und wandern.
Es geht nicht ums Joggen. Also deswegen, ich vermeide auch ganz oft in diesen Gesprächen den Begriff, immer wieder Sport zu sagen. Also man muss Sport machen. Nee, es würde schon reichen. Bewegung. Also die Bewegung an sich reicht schon, weil für viele ist ja Sport etwas Abschreckendes auch. Aber Bewegung wäre gut.
Es ist Sommer. Wir dürfen an dieser Stelle, wenn es um Füße geht, nicht vergessen, über Flipflops zu sprechen. Ich wundere mich manchmal, wenn man im Straßenverkehr Menschen sieht, die ordnungsgemäß einen Helm tragen, aber Sandalen oder Flipflops unten, wenn sie Moped fahren oder Fahrrad fahren. Das ist aus meiner Sicht wirklich über die Maßen riskant.
Da haben Sie völlig recht. Man muss natürlich sagen, dafür können jetzt die Flipflops tatsächlich nichts, weil das ist ja das Gleiche, als wenn ich barfuß Moped fahren würde. Aber die Flipflops ständig zu tragen und vielleicht sich noch von der Industrie suggerieren zu lassen, dass doch solche Gesundheitslatschen, die man jetzt vielleicht stellvertretend auch mit da subsumieren kann, dass die noch gesund sind für den Fuß, das ist ja das Gefährliche, ja, weil die sind einfach ohne Fußbett. Wir müssen immer krallen mit den Zehen, weil wir sie halten müssen, weil sonst verliert man so einen Flipflop. Das heißt, wir spannen unsere Wadenmuskulatur permanent an und das kann einfach Fußprobleme, die vorher vielleicht noch nicht relevant waren, erst aufkeimen lassen. Also das erleben wir einfach, dass viele Patienten im Sommer mit Problemen der Füße kommen, die sagen, ich habe sonst nie ein Problem, aber seitdem ich diese Flipflops trage, ich lasse doch eigentlich Luft an meine Füße und das ist doch toll. Jetzt habe ich die Schmerzen am Fuß. Warum? Weil wir keinen Halt mehr haben. Und der Fuß an sich, der es nicht gewöhnt ist, viel barfuß zu laufen, der wünscht sich eigentlich Halt. Und das geben wir ihm damit nicht.
Jetzt sind wir schon unten am Körper angelangt. Ich habe aber mir auch noch überlegt, dass wir sprechen sollten über den Mausarm und über den Autofahrerarm. Ich hatte mal unglaubliche Schmerzen im Unterarm und wusste überhaupt nicht, wo die herkamen. Und als ich mich das nächste Mal ins Auto gesetzt habe, kam genau dieser Schmerz wieder in dem Moment, in dem ich da schalten wollte. Und das war so, dass ich wohin gefahren bin unter unglaublichem Stress. Und dieser Stress, der saß plötzlich im Unterarm. Ist das so, dass Stress, wir haben ja auch über seelische Ursachen von Schmerzen aller Art, auch von Rückenschmerzen gesprochen, ist das so, dass Stress in den Gelenken Schmerzen auslösen kann?
Stress kann überall Schmerz auslösen, nicht nur im Gelenk, aber die Ursache dafür ist, dass die Nerven, die den Schmerz vermitteln, extrem gereizt sind und noch mehr gereizt sind, weil wir uns anspannen, wenn wir Stress haben. Das heißt, unser Körper ist nicht mehr in der Lage, loszulassen und sich zu entspannen. Und wenn ich dann, wie in Ihrem Fall, auch permanent schalten muss, dann hängt das vielleicht noch vom Auto ab, wie die Schaltung so geht. Und dann kann man sich plötzlich wirklich regelrecht Nerven einklemmen, weil der Muskel sie nicht mehr durchlässt. Ein bisschen fast wie beim Zwerchfell, wo wir gesagt haben, das Zwerchfell lässt es nicht mehr richtig zu, weil es so verspannt ist. Und das gilt für Armmuskeln ganz genauso. Die spezielle Autofahrerlähmung ist natürlich noch, dass wir uns durch das Ablegen des linken Armes am Fenstersims an der Tür diesen Nerven quetschen. Und dann ist es sogar so, dass wir taube Finger kriegen können, bis hin dazu, dass auch die Muskulatur nicht mehr richtig funktioniert.
Also beim Autofahren nicht den Arm so lässig aufs Fenster,
jedenfalls nicht permanent, nein, auf keinen Fall.
So, jetzt kommt aber das Musikstück, was ich vorhin schon angekündigt habe, David Garrett, Wake Me Up.
Thank you.
Wake me up. Ich nehme an, Sie sehen so sportlich aus, Dr. Michael Lehnert, dass Sie jeden Morgen Frühsport machen.
Das stimmt.
Sieht man.
Und in der Tat früh Sport, weil ich sonst meinen Tag nicht schaffe. Ich stehe sehr oft um 5 auf und beginne meinen Sport, damit ich dann rechtzeitig diese Sachen erledigt habe, weil ich nie weiß, was der Tag hinten raus bringt. Und dann funktioniert es oft nicht, dass man nochmal irgendwo Sport einbauen kann.
Ist ja leider mit vielen Sachen, für die man glaubt, keine Zeit zu haben, so, dass man sagt, da musst du eine Stunde früher aufstehen.
Ja, aber das ist ja auch dieser Begriff, catch the morning.
So, und dann geht es eine Runde mit dem Hund?
Eine Runde mit dem Hund, es geht auch mal ins Gym oder aufs Fahrrad, je nachdem.
Aber Sie müssen natürlich auch vorbildlich sein, um Ihren Patienten und Patientinnen zu zeigen, man kann eine Menge tun, um es fit zu halten, möglichst lange schmerzfrei zu halten. Aber ich habe den Verdacht, und der bestätigt sich gelegentlich, dass es manche Muskeln gibt, die sich im Alter verabschieden, ohne Vorankündigung und ohne, dass ich das Gefühl habe, man könnte wirklich erfolgreich etwas dagegen tun, sondern die sind dann einfach weg oder viel, viel weniger.
Ja, aber das Schöne ist ja eigentlich, also man hat das Gefühl, ich weiß genau, was Sie meinen, aber eigentlich haben die es ganz langsam schleichend schon angekündigt. Wir haben sie nur nicht gehört, diese Muskeln.
Also und es kommt, man merkt es über Tag, nächsten Morgen, und in Wirklichkeit genau. Hätte man es vorher.
Ja, weil das.
Hätte man dagegen steuern können oder nehmen Muskeln im Alter ab? Sagen Sie es mal, wie es ist.
Na, total. Unsere Muskeln nehmen im Alter ab. Das ist ja so ein ganz komischer Begriff, der so fast ein bisschen Angst macht, aber er nennt sich Sarkopenie. Und das ist einfach der natürliche Muskelschwund mit zunehmendem Lebensalter. Und der beginnt bereits zwischen 30 und 35. Das ist nichts, was wir erst mit 60 oder 70 bekommen. Das ist vorher schon da. Das nimmt ab. Und dagegen müssen wir aber auch arbeiten. Und deswegen propagiert man ja auch, dass man eben Sport macht und auch Krafttraining macht. Man weiß ja mittlerweile, dass auch das reine Joggen gehen dafür nicht ausreicht, weil Joggen ist eher abbauend sogar, ab einer gewissen Dauer des Joggens. Also da bauen wir gar nicht den Muskel auf. Wir wissen sogar, dass Joggen sogar Osteoporose nicht verhindern, sondern sogar fördern kann. Also das sind alles so Sachen aus dieser sogenannten Altersmedizin. Wir müssen das trainieren, und es gibt einfach Muskeln in unserem Körper, die wir im täglichen Leben doch nie bewusst einsetzen und nicht brauchen. Also gehen die am schnellsten zurück. Das ist ganz
Welche
klar.
Muskeln sind das?
Das ist erstaunlicherweise sogar der große Brustmuskel, um mal einen zu nennen, den wir häufig sehen. Der ist vielleicht durch die Anatomie bei der Frau gar nicht so auffällig, aber wenn wir uns die Männer mal anschauen, wie viele Männer ab dem 45. auch 50. Lebensjahr eigentlich gar keine Oberkörperkontur mehr haben, sondern eher der Bauch nach vorne steht. Der Oberkörper ist eher flach und auch so ein bisschen hängend. Das ist einfach dieser Brustmuskel, weil wir ihn im täglichen Leben gar nicht so viel benutzen. Weil das ist sowieso alles hier vorne. Und der wird gebraucht, um was runterzudrücken. Der wird gebraucht, um was heranzuziehen. Alles Tätigkeiten, die im normalen Leben kaum mehr vorkommen.
Nun habe ich in unserem Gespräch gelernt, dass es gar nicht darum geht, dass man nun großartig ein Sportler wird, sondern Sie betonen ja, dass es auch um einfache Bewegung geht im Alltag.
Ja.
Und dass man viele so zwischendurch Dinge tun kann, um die Muskeln zu kräftigen, um die Beweglichkeit zu erhalten. Das finde ich eigentlich ganz beruhigend, dass man kein großer Sportler sein muss, um die Muskeln lebendig zu halten.
Das ist richtig. Wir müssen nur auf eine Sache achten, und es sind oft die englischen Begriffe, und ich verwende den jetzt auch einfach trotzdem. Wir müssen an dieses Progressive Overload denken. Das heißt, wenn ich immer nur das Gleiche mache, dann stellt sich der Körper darauf ein und dann passiert nichts. Dann wird es nicht mehr werden. Das ist so, wenn ich der Pflanze immer nur so das Minimum an Nährstoffen gebe, dann wird die immer nur 30 Zentimeter groß sein, und wenn ich den Topf nicht vergrößere. Und so ist es bei unseren Muskeln natürlich auch. Wir müssen die Muskeln auch ein bisschen reizen. Also wir müssen schon auch was machen, was die vielleicht manchmal nicht so gewöhnt sind. Und das muss auch immer noch nicht Sport sein. Es kann auch Bewegung sein. Aber ich kann ja auch beim Gehen, beim Wandern mal große Schritte machen. Ich kann mal ein bisschen mehr in die Hocke gehen. Ich kann mal rückwärts gehen. Ich kann mal seitwärts versetzt gehen. Die Arme strecken. Also wir müssen schon immer Reize setzen.
Wir sind ja Gewohnheitstiere, deshalb ist das, glaube ich, eine wichtige Anregung, Dinge auch mal anders zu machen, vielleicht im Urlaub anders zu machen. Ja. Wenn man zu Hause immer Rad fährt, dass man im Urlaub vielleicht mal wandert, solche Dinge auch.
Ja, beispielsweise, dass man wirklich eine Abwechslung ins Leben da bringt.
Was eine reine Gewohnheit ist, ist ja unsere Überanstrengung der Muskeln, mit denen wir zum Beispiel eine Maus bedienen, der sogenannte Mausarm. Da hat ja die Industrie eine Menge Produkte auch entwickelt, um so durch schräg stehende Untersetzer oder alles Mögliche da über Belastung zu verhindern. Was würden Sie bei Mausarm, weil es so weit verbreitet ist, empfehlen?
Ich glaube, beim Mausarm ist das ist schon gut, wenn man vielleicht auch eine andere Maus oder eine zweite Maus hat, ja, die sozusagen die Tendenz geht zur zweiten Maus, weil wir die Position verändern. Aber im Wesentlichen ist es eigentlich dadurch bedingt, dass wir immer dieselbe Tätigkeit machen. Und dieselbe Tätigkeit kann ich an der herkömmlichen Maus genauso wie an der Vertikalmaus machen. Dann habe ich dasselbe Problem. Wir müssen den Mausarm oder den Arm, der die Maus bedient, immer wieder entlasten. Ja, wir müssen wirklich raus aus diesen Mikrobewegungen, wo wir nur diese Finger so bewegen, wo wir nur auf einem kleinen Areal hin und her schieben. Wir müssen einfach die Finger, die Hand spreizen. Wir müssen wirklich mal während der Arbeit die Finger auseinanderspreizen. Wir müssen den Arm zur Seite nehmen und mal die Hand dabei nach oben ziehen. Dann merken wir schon, wie das alles so anspannt.
Das ist eine einfache Übung, tut oft gut.
Ja, es tut total gut. Und dann verhindern wir auch, dass die Muskulatur sich in diese Mikrobewegung einrichtet. Na, früher war das am Ende der Tennisellenbogen, aber da haben es ja viel mehr Leute akzeptiert, weil Tennis war was mit Wucht, mit Sport. Da kann es auch mal wehtun danach. Bei der Maus hat es doch keiner akzeptiert und auch die Arbeitgeber gar nicht akzeptiert, dass man deswegen vielleicht sogar krankgeschrieben ist.
Wegen eines Mausarms?
Ja, und man kann krankgeschrieben sein dadurch. Das geht bis dahin ein Krankheitsbild, was wir fokale Dystonie nennen, wo plötzlich der Zeigefinger oder der Mittelfinger sich nicht mehr bewegen kann.
Wir haben viele Themen, die mit unserem Rücken und möglichen Schmerzen am Körper haben wir ansprechen können. In Ihrem Buch haben Sie das alles schön aufgelistet und es gibt auch in Ihrem Buch noch ein paar Themen, zu denen wir jetzt noch gar nicht gekommen sind, wie zum Beispiel die Achillessehne, auch so ein gefährdeter Punkt am Körper. Man kann es aber nachlesen, zum Glück. In dem Buch Haltung gut, alles gut, der Autor heißt Dr. Michael Lehnert, bei dem ich mich herzlich für den Besuch hier in Hannover bedanke.
Und ich mich für die Einladung, es war wieder sehr schön.
Das Buch ist erschienen bei Gräfe und Unzer und am Mikrofon verabschiedet sich Annemarie Stoltenberg.